Willkommen bei einer neuen Episode von Brand Talk. Für alle, die Marke fasziniert und Marken führen. Ich bin Harald Sturm. Entdecken Sie mit mir, was Marken wirklich bringt. Denn das Verhalten einer Marke verrät ihre wahre Identität. Herzlich willkommen bei Brand Talk zur nächsten Folge. Heute zwei Gäste aus der Schweiz bei mir, aus Bern von der Fachhochschule, und zwar Professor Kim Tokarski und Benjamin Spicher. Herzlich willkommen.
Hallo.
Herzlich willkommen, vielen Dank. Danke, dass wir da sein dürfen.
Danke, dass ihr meiner Einladung gefolgt seid. Wir sind per Du, ja, um das unseren Hörern gleich sofort zu sagen. Benjamin, sag ein paar Worte vielleicht ganz persönlich, was ist dein Hintergrund, und dann zu dir, Kim, du ein paar Worte über dich.
Genau, ich arbeite hier an der Berner Fachhochschule. Ich bin Studiengangsleiter für den EMBA in Leadership und Management und auch für Studiengänge im Bereich Leadership. Also wir nennen das in der Schweiz CAS, das sind so Zertifikatsstudiengänge Leadership in der Führungsausbildung. Und mit Kim bin ich zusammen häufig unterwegs für Führungsausbildungen, die wir für Firmen anbieten, im Auftrag natürlich, also für die Fachhochschule, und machen dort Führungstrainings.
Kim, zu dir ein paar Sätze.
Gerne, ja, Kim Tokarski, hallo. Wie man am Sprachtonfall erkennt, bin ich ursprünglich aus Deutschland, bin aber schon jetzt im 18. Jahr hier in der Schweiz und auch an der Berner Fachhochschule, bin dort der Leiter der Weiterbildungen. So alles, was so Kurse, Fachkurse, CAS, DAS, EMBA-Programme angeht, also die ganze Bandbreite. Und wie Benjamin gesagt hat, sind wir zusammen im Rahmen der Fachhochschule auch in vielen, ja, weiterbildungsinternen Dienstleistungsprogrammen für Unternehmen und Organisationen der Region und über die Region hinaus unterwegs.
Ja, und ihr habt, finde ich, ein ganz tolles Buch geschrieben, was im Verlag von der Frankfurter Allgemeinen auch erschienen ist, das schon auch ein Qualitätskriterium ist, ja. Und zwar heißt das Praktische Führungsmodelle. Ich gebe auch einen Link rein in die Shownotes. Und in dem Sinne auch die Zusammenarbeit aktiv gestalten. Und als ich mir so das gedacht habe, mit euch einen Podcast zu machen, weil ich das Buch so toll finde, weil es so praktisch anwendbar ist, weil Modelle erklärt werden, Modelle auch sofort anwendbar sind. Was war eure Intention? Wie viele Modelle sind es eigentlich? Ich habe es nicht auswendig, so gefühlt viele.
Ja, gefühlt viele, irgendwie über 100, glaube ich. Oder knapp an die 100 sind es. Wir haben gar nicht so auf dem Schirm, wie viele das sind. Aber es sind irgendwie im Laufe der Zeit irgendwie immer mehr geworden. Das ist uns auch aufgefallen.
Ja, und es ist einfach auch wunderbar aufbereitet, wo ihr auf der einen Seite quasi versucht, immer ein Modell auf zwei Seiten darzustellen, wo eine Erklärung, Beschreibung dabei ist und dann eine grafische Darstellung. Also es ist einfach auch für Führungskräfte, für Unternehmen sind aber super praktisch, es anzuwenden. Ja? Und in unserer Vorbereitung zum Podcast hatten wir die Idee, die Zeiten sind ja etwas volatil im Moment, ob es nicht ein paar von diesen Rollen, Führungsrollen, Themen da drinnen gibt, die wir speziell auch in der jetzigen Zeit eine Hilfestellung sind. Welche Modelle fallen euch da so spontan ein, die jetzt im Sinne von aktiv gestalten, sich besser zu verstehen, was auf die Organisation betrifft, was fällt euch so spontan ein?
Soll ich starten? Ja. Kim, kommt ein Modell in den Sinn, genau. Das finden Kim und ich beide sehr wichtig, und das geht eigentlich darum, wie verändert sich das Verhalten eines Menschen. Und ich glaube, das müssen wir immer verstehen, in der heutigen Zeit vielleicht besonders. Also wann verändert ein Mensch, auch ich persönlich, wann verändere ich mein Verhalten? Und dieses Modell beruht auf den Studien von Gerald Hüther. Und er sagt dann eben, eigentlich ein Verhalten ändert sich dann, wenn man neue Erfahrungen machen kann. Weil ein Verhalten beruht auf einer Haltung, die ich habe, und meine Haltung auf Erfahrungen. Und deshalb, wenn ich ein Verhalten langfristig verändern will, muss ich neue Erfahrungen bieten, damit sich die Haltung ändern kann und dann eben auch das Verhalten. Und wir haben das dann einfach auch grafisch dargestellt im Buch. Und wir finden das als grundlegendes Modell für die Führungsarbeit überhaupt.
Ja, vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Auch die Herausforderung, die aufbesteht, ist, dass Führungskräfte oder Menschen versuchen, eine direkte Einflussnahme aufs Verhalten zu nehmen. Du musst, du sollst, mach doch mal so. Und dann ändert sich vielleicht kurzfristig ein Verhalten, meistens aber auch nicht, weil man eher so ein bisschen abblockt, sagt, ja, warum soll ich denn das tun? Und nur weil du mir das sagst, mache ich es noch lange nicht. Und das ist auf der sichtbaren Seite. Und auf der unsichtbaren Seite ist natürlich sozusagen die indirekte Einflussnahme über die Erfahrungen, beispielsweise ein KI-Modell zu nutzen. Und das ändert meine Haltung. Oh ja, KI macht ja Sinn. Das unterstützt mich im Arbeitsalltag. Das erleichtert mir die Protokollführung von Sitzungen. Also ist mein Verhalten, ja, ich nutze das. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man das tut. Wir haben hier in der Region ein Unternehmen, die führen jetzt Teams neu ein, beispielsweise. Also Microsoft Teams. Und die machen das ähnlich. Ne? Also die geben Erfahrungsinseln, wo man das ausprobieren kann. Dadurch ändert sich sozusagen die Haltung. Ja, das ist ja gar nicht so schlecht und ist ja gar nicht so schwierig zu bedienen. Also verhalten, ich unterstütze das, ich benutze das, ich verwende das. Und das ist dieser Dreiklang Erfahrung, Haltung, Verhalten. Und das, was Benjamin da gesagt hat, das ist uns wirklich extrem wichtig, weil es sehr, sehr viel Hilfe bietet im Arbeitsalltag.
In einer praktischen, habt ihr noch mehr praktische Beispiele, außer das, die Teams-Nutzung, wie man jetzt zum Beispiel auch sozusagen, okay, ein Unternehmen weiß, es muss sich verändern. Ja, es braucht vielleicht, weiß nicht, ein neues Produktportfolio oder unsere Kultur, die wir haben im Sinne von Behavior, ist etwas zu träge für die Zukunft. Wir tun uns mit Innovationen schwer. Ganz praktisch, wie geht man ran aus eurer Sicht und wie kann man euer Buch dazu nutzen?
Also ich denke, hier spielt halt das Vorbild auch eine große Rolle. Und wenn man eben, wie Kim gesagt hat, immer nur mit du musst und du sollst argumentiert, dann wird sich wenig verändern, sondern man muss den, wenn man jetzt eine Kultur der Innovation fördern will, dann muss man Innovation ja auch zulassen. Und die wird eben häufig durch eine Risikoaversität gebremst. Also müsste man zumindest dort mal ansetzen und auch sagen, nee, wie können wir überhaupt Innovationen zulassen? Wie können wir Ideen von den Mitarbeitenden fördern und auch einbringen lassen? Und wenn dann die merken, ah, wenn ich eine Idee einbringe, ja, und dann wird daraus etwas gemacht, und dann merke ich plötzlich, ah, da passiert etwas und dann verändert sich meine Haltung und ich engagiere mich mehr und bringe noch weitere Ideen ein. Also ich glaube, da muss eben auch der Raum geboten werden, dass die Leute sich einbringen können.
Ja, und das ist wichtig, das zu verstehen. Das sehen wir halt im Change Management sehr stark, dass dann vielleicht oft eher genau die umgekehrte abwehrende Haltung gefördert wird, nämlich der Gestalt, dass ich die Erfahrung mache nach der Organisation oder Reorganisation ist vor der Reorganisation. Also ich bin in einer ständigen Überforderung der Organisation. Das ist meine Erfahrung. Also ist die Haltung, ja, das geht schon vorbei. Wir warten mal ab, die immer mit ihren ganzen Organisationsveränderungen verhalten ist. Ich agiere mal zumindest nicht proaktiv dafür. Im besten Falle bin ich neutral, im schlimmsten Falle bin ich irgendwie dagegen. Und das ist ganz wichtig, dass diese Kurve aus Erfahrung, Haltung und Verhalten von Führungskräften verstanden werden muss, dass wirklich positive Erfahrungen auf Change Management zugelassen werden müssen.
Du hast ja zuerst, Kim, so eine Begrifflichkeit verwendet, Erfahrungs-Inseln. Ja, also heißt das in diesem Sinne, dass ein Unternehmen sozusagen Raum, Zeit, ich nenne so etwas nicht die Insel, sondern gerne den Spielplatz der Zukunft, wo man einfach ins operative Ausprobieren mal kommt, ja, sich anzunähern. Habt ihr da Erfahrungen und vielleicht so, wie kann man das, was sollte ein Unternehmen, nehmen wir mal an, irgendwie 70 Mitarbeiter, wie viel Raum oder Zeit müsste eigentlich die Führung, Inhaber zur Verfügung stellen, damit er dort auch eine Spielwiese für die Zukunft und ein Playground für die Zukunft bekommt?
Also das sieht man natürlich klar bei Google oder 3M, diese klassischen strukturellen Modelle, die es dahinter gibt, das sind diese 25%-Regel, ne, vielleicht sind es auch mal 30%, das ist immer plus minus. Wenn man sich das leisten kann und will, auf den Ebenen wirklich diese Zeit zu geben, neue Erfahrungen zu machen und auszuprobieren, das heißt natürlich auch, dass meine Prozesse so gut funktionieren müssen, dass ich mein normales Tagesgeschäft nicht vernachlässige. Das ist halt nochmal ganz wichtig. Das sind auch diese Erfahrungsinseln. Aber Erfahrungsinseln können auch wirklich ganz klassische Kaffeeecken sein. Das können Austauschgefäße sein, in denen ich mich treffe, wo der Kaffee umsonst ist, wo vielleicht auch das Getränk umsonst sind, wo man sich hinbegibt, um zu quatschen, auszutauschen. Sag mal, was machst denn du? Sag mir dran. Ah, okay. Man redet dann nicht nur immer über das Private, sondern ganz oft gehen die Gespräche sehr stark halt auf berufliche Dinge. Und das fördert sozusagen den intra- oder interkulturellen Austausch innerhalb der Organisation. Und das macht sehr, sehr viel Sinn, solche Dinge wirklich zu fördern und zuzulassen. Das kann man auch so als Watering Hole bezeichnen, also wirklich so wie in der Wüste, dass man dort ein Wasserloch hat, wo sich alle treffen und einfach dort dann ihre Erfahrungen austauschen, ein bisschen quatschen.
Mich erinnert das ja so an diese Zeit zurück, als ich so junge 19 Jahre war und ich die Gelegenheit hatte, Qualitätsmanagement war damals sehr angesagt und sehr im Mode und im Trend, ja, dort über 2 Jahre so Qualitätszirkel zu leiten, wo man einfach in klassischen Lessons Learned, Transfer Meeting, alles mal auf dem Prüfstand, damals war alles auf dem Prüfstand der Optimierung, ja, und der Effizienzaufbereitung, wo ich glaube, dort sind wir ausgereizt. Ja. Also ich glaube, wir brauchen einfach wieder mehr sozusagen am Wasserloch sich auszutauschen, um einfach mehr Ideen-Bing-Bong auf einer unkomplizierten Art und Weise zu machen, damit die Ressourcen, die in Mitarbeitern stecken, ja eigentlich wieder angezapft werden. Das ist eigentlich genau das, was ihr durch indirekt sagen wollt. Ne?
Ja, und also ich glaube, es geht nicht nur um die Zeit, die ich an diesem Wasserloch verbringe. Es geht auch darum, Feedback-Schlaufen zu schließen. Dort merke ich, hapert es häufig auch. Also Feedback ist eigentlich auch ein Kreislauf, der geschlossen werden muss. Häufig ist es aber eine Einbahnstraße. Also man fragt nach Feedback oder nach Ideen. Die Mitarbeiter geben Ideen ein oder Feedback, aber es kommt nichts zurück. Ich weiß nicht, was passiert jetzt damit. Und wir hatten gerade letzthin jemanden in einem Kurs, der hat gesagt, ich gebe kein Feedback mehr, weil es passiert ja nichts. Und das zeigt gerade die Haltung, die da entstanden ist. Man wäre eigentlich gewillt, mitzureden, aber weil sich nichts verändert, bringt mein Feedback nichts.
Oder auch die gelernte Vergangenheit im Sinne von Hütters Erfahrung, was gemeint ist, dass es dann so läuft. Ja. Ich finde es interessant, dass ihr das ansprecht, ja, weil ich habe mit einem Kollegen aus St. Pölten was entwickeln, wir nennen das den Zukunftszirkel. Das hat was mit Training, mit einem Muskel zu tun. Ich meine damit mit einem organisatorischen Muskel, wo wir auch uns darüber beschäftigt haben mit dem Ansatz, wie kriegen wir denn eigentlich Unternehmungen wieder mehr zukunftsfitter auf einer ganz praktischen Ebene. Nicht auf der intellektuellen Beraterebene, wo man sagt, okay, wir wissen, wie es geht, sondern aus den Unternehmen heraus. Ja? Und unser Konzept ist eigentlich sehr easy. Wir nehmen Teile von der Organisation, also wir checken, welche Mitarbeiter wollen sich daran gern beteiligen, wer ist auch von seiner Typologie her, dem Zukunft mehr Spaß macht. Und aus dem heraus sozusagen ein Team zu formen, wo wir dann auf diesen Spielplatz der Zukunft gehen, in diesen Zirkel, wo wir schwitzen, wo wir prototypen, aber sofort ins Tun kommen, also ganz operativ. Was müssen wir tun? Ja? Und auch im Prototyping es dann sofort wieder in die Orga zurückzuschieben und zu testen zu können. Ja? Mal auch vielleicht zu dem Vertrieb zu sagen, klopft das mal bei euren Kunden ab. Wäre das ein Ansatz? Ja? Und um es, ich glaube, diese Zukunft zu verschränken mit, dass die Organisation auch mit kann, aber das muss aus dem Unternehmen kommen. Aus dem Unternehmen kommen. Das war so unser Ansatz. Wie denkt ihr darüber, wenn ich euch schon mal 2 Experten da habe?
Das ist eigentlich der experimentelle Ansatz, oder? Es gibt ja diese verschiedenen vielleicht auch Orte fürs Experimentieren. Kim hat irgendwie das auch Inseln genannt, aber eigentlich geht es auch darum, in eine Lernzone zu kommen in der Organisation. Und um in eine Lernzone zu kommen, also voneinander zu lernen, da braucht man eine hohe psychologische Sicherheit. Also ich muss mich sicher fühlen, eben da mitsprechen zu können oder auch Feedback zu geben. Und ich brauche ja auch Aufgaben, die mich herausfordern. Ja. Und dann muss man auch ermöglichen, dass man solche Experimente mal durchführen kann. Wie du es jetzt gesagt hast, mal zurück in die Organisation und mal ausprobieren. Ich glaube, das ist sehr wichtig, um weiterzukommen, weil man lernt eigentlich im Kleinen und dann wächst plötzlich etwas Größeres daraus.
Ja, was wir ermischen, ist sozusagen, ich komme ja aus der Markenentwicklung und der Kollege ist in der Organisationsentwicklung. Und diese beiden Dinge zu vermischen, weil die Marke dazu dient, nämlich in die richtige Richtung nachzudenken, im Sinne von, wie müssen wir es denn tun, dass für die Marke gut ist. Ist für die Marke gut, ist es für das Unternehmen gut. Um sozusagen gleich in die richtige, nicht wiederum 360 Grad, wir tun, was wir wollen, sondern es auch in einen richtigen Drive zu bekommen, von der Richtung her. Und das ist auch ein Führungsthema. Also wir merken das auch so bei Gesprächen, wenn wir das, also wir hieven das jetzt gerade in dem Markt, dass da einfach so schon auch sehr starke Bedenken da sind, weil man sich das manchmal gar nicht so vorstellen kann. Ja. Und ich, manchmal orte ich so ein bisschen diese Zurückhaltung bei Unternehmensinhabern oder Geschäftsführung, wann sollen wir das jetzt noch in unser operatives Tagesgeschäft reinpacken? Ja.
Ja, das ist natürlich ein guter Hinweis. Das sind ganz viele Dinge, die so auf der strukturellen Ebene natürlich verortet sind. Wir trennen in unserem Buch, das ist eines der ersten Modelle, auch immer gerne zwischen Management und Leadership. Also Führung ist Management und Leadership. You manage things, but you lead people. Und das, was du gerade gesagt hast, na, diese formellen Prozesse, die dahinter stehen, das ist Management, das können Prozesse sein, das können Handbücher sein, das können formelle Führungsrichtlinien sein, also alles, was im weitesten Sinne wirklich anfassbar, wie tangibel noch ist, plus minus. Und das wirkt natürlich auf die Führung, also auf das, was die Mitarbeitenden Führung angeht, eins zu eins, mit den Gruppen beispielsweise. Und die beeinflussen dann wieder die Prozesse. Und dazwischen schwingt natürlich halt auch immer die Kultur. Also was du jetzt gerade angesprochen hast, ja, ich weiß nicht, wann sollen wir das im Arbeitsalltag noch machen? Wie geht denn das überhaupt? Das ist eine sehr starke Frage nach Mindset und Kultur natürlich. Und das ist auch im Rahmen des Leadership zu verorten, mit Leuten zu sprechen, zu sagen, warum tun wir das? Also die ganze Sinnstiftung herzustellen, aber auch natürlich dann die Prozesse so in den Arbeitsalltag einzubinden. Oder andere Prozesse vielleicht mal sein zu lassen, zu überarbeiten, dass ich mir auch den Freiraum schaffen kann, um diese strukturellen Dinge auch wirklich umsetzen zu können. Und da sieht man diese Verbindung zwischen Management und Leadership sehr gut.
Es gibt ja ein Modell, wenn ich mich richtig erinnere, im Buch, da geht es ja darum, so vier so Elemente, was mache ich nicht mehr und was muss ich machen oder irgendwie so.
Genau. Das ist das ERSK-Modell,
Aha,
genau.
genau.
Hat da die schöne Vorlage jetzt geboten, mit seinen Aussagen. Genau, das kam mir auch gerade in den Sinn. Dieses ERSK-Quadrat, das hat die vier Quadranten, also sich immer zu überlegen, was eliminiere ich? Das ist eh weg. Was machen wir nicht mehr? Was reduziere ich? Was machen wir weniger? Was steigere ich? Wo wollen wir mehr machen? Und vielleicht eben auch das K, was kreiere ich? Was machen wir neu? Und ich glaube, es lohnt sich wirklich regelmäßig, diese Gedanken zu machen zu diesem ERSK-Quadrat, dass man auch mal wieder Sachen streichen kann, um Platz zu schaffen eben für Neues.
Ja, kann ich nur unterstreichen. Das Eliminieren und Reduzieren braucht es, um zu steigern und zu kreieren. Oder ich gebe halt per se mehr Ressourcen rein, indem ich, ne, aus meinen Rücklagen irgendwo noch vielleicht investiere. Ne, das wäre eine Möglichkeit, aber grundsätzlich im normalen, in Anführungszeichen, Arbeitsalltag muss ich dann vielleicht erst Ressourcen etwas freigeben, um Neues schaffen zu können. Das ist ganz wichtig, weil sonst führt es irgendwann auch zu Überforderungen der Mitarbeitenden oder zu diesen Vorbehalten, die du gegenüber eurem Modell gerade vielleicht auch genannt hast. Das ist nichts gegen das Modell. Das glaube ich, das wird man als sehr gut ansehen. Das ist eher sozusagen die Frage, wie mache ich denn das? Und da bietet dieses ERSK-Quadrat als ein ganz simples Instrument die Möglichkeit, dort Freiräume zu schaffen und sich überhaupt noch mal darüber zu informieren, dass ich selber darüber nachdenke, was tue ich überhaupt? Was sind meine Schritte? Das ist ESK-Quadrat kommt aus der Entrepreneurship-Forschung. Das ist so diese Red Ocean, Blue Ocean Strategy. Man würde sich normalerweise so diese 8 bis 10 Elemente in der Wertschöpfungskette der Branche überlegen. Wie funktioniert ein Zirkus? Das ist das Beispiel im Ursprungsbuch. Und dass ich dann überlege, was mache ich im Zirkus nicht mehr? Ich eliminiere die Tiere. Ne? Ich reduziere vielleicht so ein bisschen derben Humor. Ne? Ich steigere so ein bisschen vielleicht den Ort, wo ich das mache. Und ich kreiere aber ein in sich neues System von Musik und Tanz, na, das führt dann hinterher zu einem Cirque du Soleil. Das ist das Ursprungsbeispiel gewesen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich halt wirklich überlegt, na, welche Aktivitäten mache ich überhaupt? Und das ist so ein bisschen das Nachdenken über die eigene Tätigkeit.
Ich glaube, das ist auch vielleicht so als sehr simples Modell, aber sehr hilfreiches Modell, man einfach mal Transparenz zu bekommen.
Ja, das ist so. Das kannst du auch für den Kühlschrank anwenden. Also du sagst,
Ja.
ja gut, ne, mein Ziel ist, ich möchte mich vielleicht gesünder ernähren oder ich möchte, keine Ahnung, ich möchte vegan oder vegetarisch leben, ne, dann eliminiere ich alle Fertiggerichte in meinem Kühlschrank. Was ich reduziere, ja, es gibt halt Soßen, ich weiß, die haben viel Zucker, aber ich mag die trotzdem noch, die reduziere ich. Ich steigere vielleicht die Anzahl an Produkten, die jetzt Bioqualität sind und ich kreiere vielleicht neue Dinge, das heißt, ich ersetze im weitesten Sinne die tierische Produkte, ne, durch vielleicht vegane Produkte. Das kann man so grob anwenden. Also das ESK-Quadrat lässt sich auf der strategischen Ebene, operativ, taktisch, in allen Lebensbereichen praktisch anwenden, weil es sehr simpel ist.
Könnte man das auch anwenden, einfach mal sozusagen Teile in einer Abteilung, ja, oder jeder Abteilung das mal zu sagen, so, ihr könntet sozusagen, das ist das Modell, ja, checkt das an und in einem Monat hätte ich ganz gerne einen Report dazu, wie ihr das seht. Was könnte man eliminieren? Was könnte man, einfach mal diese Status Quo-Transparenz zu haben, ja?
Ja, und wir empfehlen sogar, das mit dem Team zu machen. Also nicht nur die Führungskräfte, sondern man kann das auch an eine Wand hängen, dieses ERSK-Quadrat, ja, und die Leute sollen da hinschreiben oder mit Post-its aufkleben, was sie finden, könnte man eliminieren, was sie finden, könnte man reduzieren. Und dann gibt es eben auch eine Plattform, um darüber zu diskutieren. Ja, das hatten wir auch einmal. Ja, wir hatten mal plötzlich die Frage, warum legen wir eigentlich diese Dokumente ab? Und da mussten wir uns auch fragen, ja, warum machen wir das? Ist es rechtlich gefordert oder machen wir es einfach, weil wir es machen? Erst dann kommen eigentlich solche Fragen auf, wo man Prozesse hinterfragt, die man einfach macht, weil man sie macht.
Und wichtig ist, dass man das wirklich ein bisschen einbindet. Da kommt ja die Leadership-Seite, weil das Instrument ist Management. Das ist irgendwie ein Tool. Dazu braucht es aber sozusagen eine Führungskraft oder ein Führungsteam, die das einbinden, erklären, warum machen wir das denn, dass es nachgehalten wird, dass es begleitet wird. Also immer diese Kombination zwischen Management und Leadership ist ganz wichtig. Weil du hast es gerade noch gesagt, so Mindset im weitesten Sinne. Ne? Und es gibt natürlich auch im Buch noch der Klassiker zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Also das Fixed Mindset sind vielleicht so Leute, die sozusagen eher in Fehlern vielleicht denken, wenig Herausforderungen mögen, sagen, ja, weißt du was, ich bin so geboren, wie ich bin, ich mag mich nicht ändern, ich kann mich vielleicht auch nicht ändern. Wenn man Feedback kriegt, dann nimmt man das eher persönlich, ne, und bin ein bisschen neidisch, Erfolge anderer bedrohen mich, das ist doch vielleicht so ein Fixed Mindset denken. Und beim Growth Mindset sind halt, ne, Fehler sind zum Lernen da. Ich kann daraus lernen, ne, fail forward, ne, fail offen. Man probiert neue Dinge aus, ne, ich kann immer was lernen, ich bin konstruktiv, wenn ich Feedback bekomme, ne, und wenn andere erfolgreich sind, dann inspiriert mich das auch mehr zu tun, ich bin halt nicht neidisch. Und das ist natürlich schwierig, weil dahinter auch Persönlichkeitsstrukturen liegen, die man vielleicht nicht ändern kann. Die haben sich über die Kindheit ausgeprägt, die sind sozialisiert. Gewisse Dinge sind vielleicht auch sozusagen diese Big Five auch ein bisschen, ja, persönlichkeitsstrukturtechnisch angelegt. Aber die Aufgabe von Führungskräften ist auch, dieses zu thematisieren, den Leuten auch die Angst zu nehmen, Fehler zuzulassen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Dann sind wir beim Benjamin, der gerade gesagt hat, naja, als Fehler zulassen heißt auch Innovation. Wenn ich dauernd was reingebe an Innovationsprojekten und ich kriege nie ein Feedback, ja, wie soll ich dann ein Growth Mindset entwickeln? Dann kommen wir wieder zum Hüttler-Modell. Ne? Ja, meine Erfahrung ist, bringt nichts, sich einzubringen. Meine Haltung ist negativ, also tue ich nichts.
Du hast ja gerade so zwischen den Zeilen mal das Wort Offenheit verwendet. Mir ist das, nachdem ich mal das Buch gelesen habe über diese Netflix-Story, das Buch heißt Keine Regeln. Da ist ja diese Netflix-Story beschrieben und da ging es auch in, die reden dann von Studien, wir hatten eigentlich viele Leute, dann wurden wir extrem viele weniger, bevor es mit denen wieder bergauf geht, ja. Und dann hat man halt in Studien draufgekommen, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die haben dann verglichen, Vierer-Team, das wirklich sozusagen mehr so ein Pro-Mindset hat, ja, also sozusagen die offen waren, ein Siebener-Team, wo fünf so waren und zwei normal. Und welches ist produktiver? Das war das kleinere Team. Ja? Also auch ein bisschen so das Rad, das sich dreht, ja, es nivelliert sozusagen auch die Ansprüche, die Kompromisse reduziert nach unten und so weiter. Und ich frage mich, haben wir da ein Modell wo dabei, wo ich etwas als Führungskraft für diese Offenheit tun kann? Gibt es da was?
Ja, also für die Zusammenarbeit, Benjamin hat das gerade schon noch als Stichwort gegeben vor ein paar Minuten, ist sozusagen die psychologische Sicherheit. Es gibt eine große Studie, die bei Google durchgeführt worden ist, wo geschaut worden ist, was sind denn so die Erfolgsfaktoren, nenne ich es mal in Anführungszeichen, von Teams. Und das ist das Modell Grundlagen der Zusammenarbeit im Buch. Da gibt es fünf Faktoren. Der erste ist die psychologische Sicherheit. Das heißt, ich kann sagen, was ich will, was ich denke, ohne mit Repressalien zu rechnen. Also wenn ich Ideen nicht gut finde, dann machen wir ESK-Quadrat, ich habe Vorbehalte, kann ich das sagen, ohne dass ich hinterher im Nachgang hinter verschlossenen Türen auch vielleicht angeschrien werde oder zumindest zitiert werde. Psychologische Sicherheit. Dann ist die Zuverlässigkeit wichtig. Also das, was gesagt wird, gilt. Wenn wir Termine haben, halten wir die irgendwie ein. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass Zuverlässigkeit gilt. Damit geht es einher, na, dass klare Strukturen und Ziele da sind, also klare Prozesse, na, dass die Ziele klar sind, wo wollen wir denn eigentlich hin, was machen wir, damit wir auch gemeinschaftlich auf ein Ziel hinarbeiten können, aber auch Strukturen im Sinne, jeder weiß, was er oder sie dort zu tun hat. Damit verbunden auch noch ist Bedeutung und Sinn. Warum mache ich denn das überhaupt? Warum wollen wir überhaupt jetzt hier so einen Streaming-Dienst machen? Warum ist denn das so sinnvoll? Wir haben doch früher DVDs verschickt. Die Leute konnten das tauschen. Das ist doch super. Warum machen wir das denn nicht weiter? Muss doch diese Bedeutung klären. Und dann ganz zum Ende ist auch noch wichtig, dass die Leute die Motivation spüren. Das ist sozusagen Wirkung der Arbeit. Die Leute müssen spüren, das, was ich da tue im Team, was wir als Unternehmung tun, hat irgendwo eine Wirkung. Und je weiter ich weg bin vom Kernprozess, desto schwieriger wird das. Wir sagen das immer als Beispiel, und das ist vielleicht schwierig, wenn jemand in der Payroll arbeitet und Löhne auszahlt, er oder sie sagt dann, ja, das hat ja irgendwie die Wirkung der Arbeit, ist ja irgendwie gar nicht so wirklich gegeben. Aber dann wart mal, bis es da einen Fehler gibt und die Löhne werden nicht oder nicht zeitgerecht oder nicht korrekt ausgezahlt, dann merkt man die Wirkung der Arbeit sehr schnell. Und das muss man sich selber oder das Team, der Chef, die Chefin oder das ganze Team sich immer wieder hervorholen, dass die Wirkung der Arbeit auch in Prozessen oder in Abteilungen, in Organisationen, in Teams vorhanden ist, die auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen schwieriger das sehen.
Ja, und was mir auch noch in den Sinn kommt, ist halt, was du gesagt hast vorhin, Harald, mit der Gruppengröße, oder? Es gibt auch diese Aussage, das sieht man auch bei Startups häufig, dass halt sehr gute Leute suchen seinesgleichen oder ihresgleichen. Also so A-People hire A-People und vielleicht mittelmäßige Leute suchen dann lieber etwas schlechtere Leute, damit sie nicht in Gefahr kommen, ihren Job zu verlieren.
Ja.
Oder?
Ja.
Und irgendwann ab einer gewissen Größe von Organisation, zunehmendem Wachstum, bekommt man halt mehr Leute und eben auch mittelmäßigere und so verändert sich dann halt auch die Leistung in einer Organisation.
Ja, wir dürfen nicht vergessen, wir leben auch in einer Compliance-Welt. Also je größer ich werde, desto mehr regulatorische Vorgaben muss ich einhalten, desto mehr differenziert sich die Organisation aus, desto mehr Abteilungen gibt es, ausdifferenzierte Stellenprofile. Und diese sozusagen abzustimmen auf das Unternehmensziel ist wahnsinnig schwierig. Da gibt es auch ein Modell, was wir sehr gerne nehmen. Das haben wir gerade am Anfang schon gesagt, diese Differenzierung zwischen Management und Leadership. Was ist denn das Ziel? Grundsätzlich muss man sagen, wir haben ein Ziel. Wir sind ein Streaming-Anbieter Netflix. Wir stellen Computer her, wir stellen Autos her, wir machen bilden Studierende aus, wir machen eine Branding-Agentur, wir unterstützen Unternehmen beim Branding. Das ist das Ziel. Das machst du meistens nicht alleine, aber auch selbst, wenn du es alleine machst, kommt als nächstes die Verhaltenssteuerung. Wir müssen das Verhalten unserer Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeitenden, der Führungskräfte auf das Ziel hinsteuern. Und das geht über Management und Leadership. Aber wir dürfen wirklich nicht vergessen, dass es im Kern um Verhaltenssteuerung geht. Und manchmal muss man sich überlegen, naja, wenn wir im Organisationsbereich unterorganisiert, dann müssen wir vielleicht eine Zeit lang mehr in Management investieren, die Prozesse neu machen, Klarheiten schaffen. Wenn wir überorganisiert sind, dann müssen wir das abbauen, aber wir müssen dann im Leadership halt dafür sorgen, dass wirklich transportiert wird und dass diese Sinnhaftigkeit, das Warum transportiert wird. Aber es geht im Kern immer um Verhaltenssteuerung. Das darf man nicht vergessen. Und dass alle Modelle zielen auch immer darauf ab, das Verhalten auf der Management- oder Leadership-Seite zu steuern. Da kann man natürlich sagen, ja, das geht um Beeinflussung. Das ist damit gar nicht gemeint, weil wir haben in der Regel einen Arbeitsvertrag unterschrieben. Na, beim Arbeitsvertrag schulde ich meine Arbeitsleistung für meinen Lohn und die Führungskräfte oder die Organisation, mal abstrakt gesprochen, die kann sagen, nur so ein bisschen was zu tun ist im Rahmen aller Vorgaben und Reglemente und dementsprechend steuern sie mein Verhalten. Und das ist auch sinnvoll, weil sonst schaffen sich eigene Leute ihre eigenen Wirklichkeiten, eigenen Prozesse und dann kommt es zu Reibung im Unternehmen.
Das ist ja genau der Punkt, zum Beispiel, warum ich evidenzbasiert arbeite. Ja, wir haben ja Methoden, die in Deutschland entwickelt wurden. Und ein geschätzter Kollege von mir, der auch das federführend entwickelt hat, ist der Thomas Börgel. Und der hat so einen interessanten Satz, den er immer wieder sagt. Ja, und das ist auch ein Zitat von ihm. Verhalten ist die höchste Form der Kommunikation. Das ist ja auch beim Thema Marke. Wenn jeder mit einem Unternehmen macht, so wie es ihm gefällt, lebt er ja in seiner eigenen Wirklichkeit, in seiner eigenen Identität. Und deswegen gibt es diesen Podcast. Wir müssen wissen, wie die Unternehmensidentität ist, damit ich mein Team auch so führen kann, damit die in die Richtung des Unternehmensidentitäts und Markenidentität denken und nicht, wie es mir persönlich gefällt. Das ist Pippi Langstrumpf. Ja? Und so funktioniert es. Aber Marken oder Kommunikation nach außen, Unternehmen sind volle, jetzt sag's im Mittelmaß so, wie man das bei uns in Österreich oder wie ich das so sage, ja, volle Kanne wird da getan und gemacht, wie es einem selbst gefällt. Und ist es nicht so, gefällt es mir nicht und dann bin ich vielleicht auch noch ein bisschen beleidigt. Da ist überhaupt kein Gefühl mehr dafür da, weil man muss schon auch sagen, so mit Sinn wird ja auch jedes Mal vorgegaukelt, ich tue, was ich will. Der Sinn muss einmal für das Unternehmen einmal da sein. Und ich kann sozusagen, bin ich Teil gerne dieser Identität, weil es auch ein bisschen mehr meiner eigenen Natur entspricht. Und deswegen machen wir eben so archetypische Profilings, damit ich mal weiß, wer ist denn die Firma oder wer sind denn strategische Zielgruppen oder welches Verhalten hat das Produkt? Wem aktiviere ich denn damit eigentlich? Ja, und das ist ja auch das, was ich bei dem Zukunftszirkel schon gesagt habe. Man muss auch Leute rausnehmen können, die gerne Zukunft machen, weil die tun es auch lieber. Und andere können halt in der Umsetzung dann sehr gut sein. Und ich glaube, für mich habe ich seit ich ungefähr 30 bin, dieses Bild vor mir. Wir brauchen die Menschen an den Orten, wo sie tatsächlich mit ihrer eigenen Talenten, das sind diese Dinge, die wir im kleinen Finger haben, die, wo unser Gehirn laut Hütter keine Energie verbraucht, weil es ganz automatisch easy peasy da ist. Ja, das ist auch sowas, wir müssen mit den richtigen Leuten, nicht weil es die anderen nicht können, sondern weil ihnen halt diese Gabe nicht ganz so da ist. Aber dafür, wenn die anderen es ausgearbeitet haben, denen es auf die Realitätsprüfung zu geben und mit denen dann sozusagen dahingehend zu verbessern. Also jeder ist super wichtig. Aber also wie du jetzt gerade gesagt hast, Kim, manchmal der Mitarbeiter hat dem Unternehmen nicht zu dienen, ja, sondern es ist eine Symbiose, es ist ein Vertrag, es ist ein Commitment und da braucht es mehr von, es braucht mehr Firma wieder und mehr Unternehmen und mehr Marke als wie Pippi Langstrumpf. Sorry für diesen trivialen Vergleich, aber manchmal kommt mir das halt wirklich so vor, ja, macht die Welt so, wie sie mir gefällt, ja, und das ist ja das, ja.
Ja, da gibt es natürlich ja auch ganz viele Anknüpfungspunkte jetzt für uns. Also ich bin ja wie so eine Maschinenmetapher, Organisationsmetapher, was du vielleicht noch?
Ja, genau. Also das ist halt der Blick auf die Organisation, oder wie sehe ich als vielleicht als Eigentümer oder eben auch als Geschäftsleitung meine Organisation, und da gibt es also die Maschinenmetapher, ich sehe meine Organisation als Maschine, die ist einfach kompliziert, aber ich habe sie im Griff. Ich weiß, welches Rädchen ich auswechseln muss, damit sie nachher wieder funktioniert. Und dann gibt es die Organismus-Metapher. Ich sehe meine Organisation eben als lebenden Organismus und ich weiß schon, wenn ich da eine Impfung reingebe, ja, dann weiß ich ungefähr, was passiert, aber alle Nebenwirkungen, die kann ich nicht voraussagen. Ja. Und ich glaube, mit diesem Blick auf eine Organisation, eben der komplexe Blick, ich kann nicht alles steuern, das bringt vielleicht auch eine gewisse Demut. Man sagt, hey, ich kann nicht alles steuern, ich mache es zwar nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich habe nicht alles im Griff.
Ja, und damit sind natürlich auch verschiedene Führungsstile verbunden. Also wenn ich eher so auf der Maschinenmetapher bin, dann führt das ganz oft dazu, dass ich eher so einen vielleicht ja autoritären Führungsstil pflege. Und autoritär heißt jetzt nicht anschreien, heißt nicht Leute fertig machen, sondern das heißt einfach nur, dass ich als Führungsperson entscheide und zwar alleinig entscheide, ohne auf meine Mitarbeiter zu hören. Dass es in der Praxis aufgrund Persönlichkeitseigenschaften zu den anderen Seiteneffekten kommen kann, keine Frage, aber das ist per se jetzt nicht gemeint. Der nächste Schritt, Stil, wäre sozusagen der konsultative Stil. Ich frage mal die Leute, was meinst du dazu? Macht das denn jetzt Sinn, hier vielleicht so ein neues ESK-System einzuführen, das Branding vielleicht neu zu machen? Was hältst du davon? Da bin ich konsultativ, partizipativ, bin ich unterwegs, wenn ich Leute so ein bisschen einbinde und frage, aber entscheiden tue ich immer noch selber. Kooperativ, wir diskutieren das gleichermaßen und im Zweifelsfalle, im Idealfalle vielleicht, entscheiden wir das auch gemeinschaftlich und da sind wir schon im Organismus-Metapher. Und ganz am Ende kommt sozusagen der soziokratische oder holokratische Stil, wo wir ganz andere Prozessformen haben, wo es gar keine Hierarchieebene mehr gibt. Und diesem Spannungsverhältnis zwischen links autoritär und rechts soziokratisch ist sozusagen zwischen Maschine und Organismus. Das heißt aber in dem ganzen Bereich nicht, dass jeder machen kann in Pippi Langstrumpf-Stil, was er will oder sie will. Das ist nämlich ganz wichtig, das vergessen auch viele Leute. Wenn wir sagen, ja, wir arbeiten ja agil und so, können da alles. Agilität und Agilitätskonzepte sind hochgradig strukturiert. Ich kann zwar zwischendrin innerhalb der vordefinierten Regeln bei Scrum, innerhalb des, oder nach dem Sprint, kann ich vielleicht andere Priorisierung vornehmen und andere Funktionen bei der Softwareentwicklung priorisieren und entwickeln. Das meint die Agilität, auf Kundenbedürfnisse mit verschiedenen Rollen in dem Prozess reagieren zu können. Aber das heißt nicht, jeder kann machen, was er oder sie will. Das ist ganz, ganz wichtig, Und da hast du völlig recht. Trotz agiler Verfahren braucht es Struktur. Und wenn man gerade in soziokratischen Stilen, wenn es keine Hierarchie mehr gibt, muss man sich an die Unternehmensverfassung, an die Politik, an die Prozesse, an die Regelungen halten, weil sonst wirklich gleitet das in Anarchie und Chaos ab.
Ja, und was mir noch in den Sinn kommt, oft zum Punkt, es ist halt auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, oder? Also wenn ich mich identifizieren soll mit meinem Unternehmen oder auch eben mit der Marke, die mein Unternehmen repräsentiert, dann muss ich die Organisation ja auch überlegen, wofür stehen wir? Wofür steht unsere Marke? Und wenn sich dann aber die Geschäftsleitung in Entscheidungen eben anders verhält, als die Marke eigentlich für etwas steht, dann führt das zum Widerspruch. Dann ist das häufig auch nicht nachvollziehbar. Ja, wir sollten zwar, das sind unsere Werte, aber die Führungskräfte verhalten sich dann eben doch anders. Und ja, ich glaube, dort führt es häufig zu Auseinanderbrechen.
Ich kenne eine Studie von einem Kollegen, Professorkollegen aus, glaube ich, Finnland, nein, Schweden, glaube ich, ist er, mal für IKEA da mal eine Studie gemacht und die haben herausgefunden, wenn bei IKEA in Meetings, welchen Abteilungen auch immer, wenn die Entscheidungen treffen für die Marke, also sozusagen über die Marke sozusagen diese Konzepte und was sie machen, entwickeln und wenn sie es nicht tun, gibt es Probleme, wenn sie es für die Marke tun, läuft fast alles wie im Schnürchen.
Das macht ja auch Sinn. Das ist diese Sinngebung, weil in IKEA, ne, vielleicht auch die, es gibt dann Vision, Mission, Werte, Prinzipien, das sozusagen das Warum, das Selbstverständnis der Organisation. Und jetzt weiß ich bei IKEA nicht genau, aber es war mal eine Zeit lang so rein sinngemäß, ne, die Mission von IKEA ist es, formschöne Möbel und Einrichtungsgegenstände herzustellen, die sich jeder leisten kann. Und wenn wir dann sagen, hey, wir haben jetzt ein Projekt, da kostet dann hinter der Stuhl 5.000 Franken, dann wird das wahrscheinlich der Marke widersprechen und dann wird Entscheidung getroffen, wie du das gerade sagst, die nicht der Marke und der Identität, dem Selbstverständnis entspricht. Und dann haben wir ein Problem. Also das ist auch wieder aus dieser Management-Schiene, das ist ein Instrument der Zielbildung und der Verhaltenssteuerung. Mein Verhalten, Ziel ist, diese Markenidentität zu sichern, Gewinne zu erzielen, von mir aus Gewinne zu optimieren, auch zu maximieren, kann auch sein. Und das mache ich über die Verhaltenssteuerung, über diesen Lackmustest, wie es so schön heißt, der Markenidentität.
Ja, man bekommt halt Denkrichtung und Denkkraft und intellektuelle Kraft seiner Mitarbeiter mehr in eine Richtung.
Ja, genau.
Also das ist der Big Deal, was BrandTalk tut, ist ja immer sozusagen, wir klären natürlich ein Warum. Das Was weiß ja eh auch Unternehmen. Wir klären vor allem das Wie, weil wir alles auf Verhaltensmuster runterbrechen. Und Werte können durch ein Wie konsistent gehalten werden, damit dann die kohärente und konsistente Kommunikation passiert. Ja? Und das ist ein Management, das ist nicht nur ein Management-Tool, das ist ein Guide, ja, an den wir uns orientieren können, wenn wir uns wieder mal verfransen oder in unterschiedlichen Denkrichtungen sind, sondern okay, wie müssen wir denn das jetzt tun? Ja? Mir geht es um diese Denkrichtung mehr zu fördern, weil dann bin ich auch, wenn ich in Modellen denke, denke ich auch mehr in dieselbe Richtung.
Ja, da kann man auch fragen, manchmal wird mir die Frage auch gestellt, ja, das sind ja Modelle, warum soll man die denn anwenden? Weil die Modelle so ein bisschen das Denken schulen. Die Modelle sind nicht alle dazu da, von A bis Z da irgendwie das durchzudeklinieren im Sinne von Prozessmodell, sondern sie erklären die Welt, sie erklären aus unterschiedlichen Sichtweisen, Sichtpunkten, ein kleines Mosaiksteinchen, die Welt, wie ich, Unternehmung, Gesellschaft, was auch immer wahrnehme.
Und in diesem Zusammenhang, oder, also wenn man von Führung spricht, ist ja häufig irgendwie, haben wir vielleicht ein hierarchisches Bild oder ein eindimensionales Bild. Und wir haben ja auch ein Modell im Buch, die stellt die Führung als liegende Acht dar. Und in diesen zwei Kreisen sind die zwei Personen. Ja. Und es geht eigentlich darum, als Führungskraft in Beziehung mit den Mitarbeitenden zu bleiben, ja, und im Austausch zu bleiben während des ganzen Jahres und nicht nur einmal im Jahresgespräch oder Mitarbeitergespräch.
Und das ist doch spannend, das hattest du schon, Harald, gerade mich auch gesagt, die Mitarbeitenden eigentlich kompetenzgerecht einzusetzen. Und da gibt es natürlich ein paar Erklärungsmodelle, das kann ich mit Charakterstärken machen, das sind so 6 Tugenden, ne, mit ausdifferenzierten Charakterstärken, die man da machen kann, das sind 24, da gibt es auch Online-Tests, die man umsonst machen kann, dann weiß man ungefähr, neige ich eher zur Ehrlichkeit oder zur Liebe zum Lernen, also wirklich mich weiterzuentwickeln, wie ist mein Humor ausgestaltet, wie ist meine Fairness und so weiter und so fort. Und dann wäre die Idee, Mitarbeitende, die mit ihren Charakterstärken einzusetzen. Das ist die eine Variante. Und wir haben noch zwei andere Modelle. Das ist sozusagen das HBDI, das ist das Hermann Brain Dominanz Instrument. Das sind also vier Quadrantenschema und das geht sehr schön einher, was du gerade gesagt hast. Das gibt so den gelben Typus, das experimentelle Ich, das so intuitiv, ganzheitlich, spontan. Ne? Das fragt dieses Ich, fragt nach dem Warum. Warum ist denn das? Warum ist Marke wichtig? Warum gibt es uns überhaupt als IKEA? Da gibt es den blauen Typus, der Typus vom Mensch fragt, was ist zu tun? Das ist das rationale Ich. Logisch, analytisch Dinge zu planen und dann das runterzubrechen. Im grünen Ich sind die Leute, die fragen nach wie. Strukturiert, kontrolliert, sehr im Kleinteiligen, Verträge genau lesen, Zeiten genau einhalten. Und dann gibt es noch das fühlende Ich, das ist der oder die Wer-Fragerin, also zwischenmenschlich, alles Kommunikative. Und so wie du das sagst, braucht es halt in verschiedenen Phasen von Unternehmen auch verschiedene mitarbeitenden Typen und auch verschiedene Führungstypen. Und wichtig ist zu wissen, wen habe ich denn da vor mir? Was habe ich im Team? Muss ich da was ändern? Man muss sich eher jetzt die Warum-Frage in den Vordergrund stellen oder jetzt sind wir eher in der Umsetzungsphase, ist eher was und wie wichtig. Das ist genau das, was du gerade gesagt hast mit eurem Modell auch.
Ja, weil es lässt sich einordnen. Ich sage, weil Modelle sind halt gut, wenn man mal etwas evidenzbasiert runterbrechen kann, um es besser zu verstehen, was da gerade Sache ist. Und vor allem in diesem zwischenmenschlichen thematischen Bereich. In der Schweiz haben wir mal, da kamen viele neue Menschen in die Geschäftsführung, neuer CEO. Wie tickt ihr denn? Und wie könnt ihr schnell, präzise, mit Verständnis, wer der andere gegenüber ist, effizient miteinander kommunizieren, ohne es über einen Zeitraum von 3-4 Jahren selbst herausfinden zu können, auf einem zufälligen Weg, sondern einfach auch zu wissen, weil das ist ja auch in der Stärke mit diesem Talent, finde ich einfach, wenn einer in etwas gut ist, dann sieht er diese Dinge schneller, erkennt schneller die Lösung, erkennt schneller den Pudelskern, ja, um was es hier geht. Und wenn man dort selber nicht so ist auf dieser Verhaltenszone, dann quält man sich lange. Und wenn ich halt weiß in einem Team, wer das kann, dann kann ich auch schneller fragen. Ja, es geht schneller vorwärts. Also mir ist eines heilig und das ist besser werden. Das ist so besser, besser. Und da ist immer was drinnen. Und auf meiner Website steht da besser ohne Wenn und Aber. Also verdammt nochmal, es muss auch. Ja, es ist ja auch, ich finde es langweilig, wenn es nicht ist. Ja, auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Und ich möchte zum Abschluss nochmal, ich habe da so auf einer eurer letzten Seiten im Buch stehen, das finde ich wunderbar, auch speziell für kleinere Unternehmungen einfach sehr, sehr wichtig. Ja. Build a team so strong, you don't know who the boss is. Ist das ein Ziel von euch?
Ja, also ich kann sagen, im Team von Kim als Leiter Weiterbildung, ich bin ja in seinem Team auch als Mitarbeiterin, eigentlich haben wir das so, genau. Und ich finde auch, es sollte ein Ziel sein, ja. Wenn ich ein Team führe, sollte es eigentlich so sein, dass eben jeder in der Stärke eingesetzt wird, die er hat. So wie Kim auch gesagt hat, mit diesen Farben, oder du es vorher auch gesagt hast. Weil jeder hat dann seine Aufgabe und seine Rolle gefunden, in der er wirklich gut ist. Und dann spielt eigentlich eben keine Rolle mehr, wer ist denn der Chef da.
Und das ist auch noch gut, wenn der Chef, die Chefin mal ausfällt, kann das Team auch kompensieren. Man muss auch sehen, wenn man nur alles auf eine Person begrenzt, dann ist das nur so intelligent wie die Person, logischerweise. Und im Gesamtteam ist es dann natürlich stärker. Da gibt es auch vielleicht Teams, wo Leute sagen, oh, ich will gar nicht der Boss sein und die Chefin sein, da habe ich gar keine Lust zu. Das kann man auch anerkennen, aber grundsätzlich, wenn wir sagen, es geht um, wie du gerade auch gesagt hast, Harald, es geht um die Weiterentwicklung, da ist was drin. Wir wollen nach vorne gehen, wir wollen die Qualität steigern, wir wollen was tun. Und das ist ein Instrument und eine Denkhaltung, mit der man das erreichen kann.
Möchtet ihr abschließend noch unseren Hörern was mitgeben aus dem Buch, aus, dass sie euch auf, weiß nicht, LinkedIn folgen sollten oder feel free?
Ja, Sie können uns natürlich auf LinkedIn folgen, persönlich, aber auch der unserer Weiterbildungseinheit. Ich würde gerne noch sagen, dass unser Buch über 50 Modelle aufweist mit Erklärungen. Und dass man da, sag ich mal, eine sehr gute Bandbreite findet und dass es als Denkanstoß, Anregung dienen soll. Das ist uns wirklich ganz wichtig. Also wir geben keine Rezepte vor, wie das von A bis Z funktioniert, sondern wir weisen zur Selbstreflexion auf. Und natürlich sind die Modelle anwendungsfähig, aber das geht darum, man soll sich mit sich selber beschäftigen und auch manchmal vielleicht auch der Intuition durchaus folgen dürfen. Das fände ich auch noch ganz wichtig.
Das kann ich so unterschreiben.
Super. Ich danke euch sehr, sehr für das Gespräch. Grüßt mir die liebe Schweiz, Bern. Ich war erst vor 2 Jahren dort, ja. Eine wunderschöne Stadt.
Machen wir.
Ja, liebe Hörer, in diesem Sinne teilen Sie die Folge. Der Link zum Buch ist in den Shownotes. Folgen Sie den 2 sympathischen Herren auf LinkedIn. Und ich bedanke mich nochmal sehr herzlich fürs Gespräch. Und wie immer zum Schluss, bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm. Ciao.
Ja.
Merci.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war Brand Talk, der Podcast über Markenverhalten und Markenidentität. Ich hoffe, Sie konnten heute wertvolle Einblicke gewinnen. Denken Sie dran, das Verhalten einer Marke ist der Schlüssel zu einer starken Marke. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Episode. Bleiben Sie neugierig. Ihr Harald Sturm.